Folge 168, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem, liebe Patty, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres Tennis-Podcasts. Mir gegenüber virtuell zu Hause sitzt wie fast immer der liebe Daniel Wolimassur. Guten Morgen zu dir.
Hi Yannick, bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich?
Boah.
Zu unserer Weihnachtsfolge hier.
Ich sag dir was, ich hatte in meinem Kopf eine gute Idee geschmiedet vor ein paar Monaten, dass ich die Weihnachtsfeiern vom Tischtennis und Fußball, wo ich ja beide auch in beiden Vereinen in der Orga involviert bin, an ein Wochenende lege, Freitag und Samstag, letztes Wochenende. Und das hatte ich für eine gute Idee gehalten. So zwischendrin im Wochenende dachte ich mir, war vielleicht doch nicht die beste Idee von der Intensität her. Aber ja, die beiden Weihnachtsfeiern letzte Woche haben mich ein bisschen in Stimmung gebracht. Wie sieht's bei dir aus? Wir nehmen ja heute auf am 20.12. Samstag, ganz früh, für mich ganz früh, für dich normale Uhrzeit, 8 Uhr morgens auf. Wie sieht's bei dir weihnachtstechnisch aus?
Das war jetzt auch mein erster Impuls, die Terminwahl back-to-back. Das ist ja wie, wenn man zwei harte Matches an zweimal Best of Five spielt, weil es irgendwie Regenpause gab oder so.
Es gab
das
auch,
ist eigentlich nicht optimal. Das,
es gab auch einige Regenunterbrechungen, sag ich dir.
Ja, genau.
Also wenn man
snackt das nicht so weg. Aber ich hatte das Gefühl, du wolltest die Weihnachtsfeiern eher so abarbeiten, so kurz mal irgendwo reinlegen und dann schnell durch sein, oder? Also ich meine, wenn du die direkt nacheinander legst, ist so, ja, dann machen wir das da eben.
Ja,
und dann war es doch besser als gedacht.
Ich glaube, es ist eine Thematik, über die wir noch nie so richtig geredet haben, jetzt in bald fast 2 Jahren gemeinsamer Podcast. Das Thema Alkohol. Ich trinke kaum noch Alkohol, so hier im ländlichen Bereich und im Vereinsleben ist das ja eine deutsche Kultur eigentlich gang und gäbe. Aber übers Jahr verteilt irgendwie jetzt mit 35 und so, mir gibt das nichts mehr. Ich biete mich oft als Fahrer an. Ich habe trotzdem schöne Abende, wenn ich mal mit den Jungs raus bin und so. Aber jetzt an den beiden, so offen kann ich schon sein, an den beiden Weihnachtsfeiern, also ich wollte mich eigentlich freitagsabends zurückhalten bei den Tischtennisleuten, dass ich samstags so ein bisschen was trinken kann. Aber dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich an beiden Abenden ein bisschen was getrunken habe. Und dann, ja, hatte ich einen schönen Abend und einen etwas Kopfweh argumentativen Vormittag, Mittag, wo ich mir dann gedacht habe, oh, heute Abend nochmal Weihnachtsfeier, weiß ich nicht. Aber ja, so ist das. Hast du eigentlich außer deinem Dasein als Tennisprofi irgendwelche Vereine, Freundeskreise, wo ihr so fixe Weihnachtsfeiern habt?
Fixe Weihnachtsfeiern nicht, aber dass man halt zum Jahresabschluss nochmal zusammenkommt oder vorweihnachtlich nochmal was gemeinsam in größerer Runde macht das schon, aber jetzt nicht so klassische Vereine oder wo man jetzt sagt, das ist jetzt unsere Weihnachtsfeier, das gar nicht.
Trinkst du Alkohol?
Ich eigentlich nur vor Matches am Abend vorher, sonst halte ich mich eigentlich zurück, dass ich im Training immer fit bin, aber nein, eigentlich unterm Jahr ganz, ganz wenig.
Gut, das nehmen wir vielleicht irgendwann nochmal zum Anlass, wie so die Geflogenheiten sind auf der Profitour, wer sich da zurückhält und wer nicht. Heute sind wir aber ausnahmsweise mal professionell im Advantage-Podcast. Eine inoffizielle.
Du meinst, ich werde dann so die Namen droppen, die bei Weihnachtsfeiern richtig Gas
genau,
geben.
Genau, so wie du es die letzten 2 Jahre machst, du entblößt dir hier wöchentlich, namentlich immer alle und hältst dich nie
ganz
zurück.
Genau.
Und
so wird es passieren.
Und bist ja komplett isoliert schon in der Tenniswelt. Und so machen wir das dann auch weiter, ne? Die Stammhörer wissen das.
Ja, nee, aber jetzt, also ich bin ja eh der Meinung, dass Tennis so professionell geworden ist. Da gibt es nicht mehr so die Partymäuse. Also
du, das ist
es
etwas.
Es gibt vielleicht, wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich vielleicht 2, 3 sagen, wo man vielleicht was gehört hat, dass sie auch ab und zu mal ausgehen und wenn sie ausgehen, auch ganz gut was trinken. Aber sonst, das ist relativ unspektakulär. Die liegen alle auf der Blackroll von morgens bis abends und versuchen da die letzten Prozente rauszuholen. Das ist mein Eindruck.
Ja, Mich fragen auch Freunde immer total, oder die sind auch immer total überrascht, wenn sie so Insights zu mir haben wollen, ey, wer ist denn mit wem zusammen und wer feiert viel und so weiter auf der Profitour. Ich bin da ja auch relativ naiv. Ich kenne ein paar Namen, die mit Vorurteilen behaftet sind, was das Thema Alkohol angeht, aber es ist auch jetzt nicht so intensiv. Ich mache irgendwann mal eine Liste für euch da draußen. Ja, könnt ihr euch aufs neue Jahr freuen. Und Wally sagt dann ja, nein, ja, ja, nein, nein. Okay, genau. Inoffiziell ist unsere Weihnachtsfolge, unsere letzte Folge auch im Jahr 2025. Vielen Dank für eure Unterstützung in diesem ersten vollständigen Jahr unserer Zusammenarbeit. Wir haben jetzt ja auch 2-3 Wochen Pause gehabt, seit die Tour ruht, und haben uns auf verschiedene Sachen konzentriert und auf die Wege gebracht. Und keiner von euch Patreons ist abgesprungen. Ganz im Gegenteil, wir haben die 50 geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt uns weiterhin unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Ab 2 € im Monat könnt ihr eigene Fragen einreichen. Das haben auch wieder welche gemacht, die wir gleich beantworten. Und ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr einen kleinen Extra-Teil pro Folge, der nur dort zu hören ist. Und gleichzeitig bekommen wir eine kleine finanzielle Unterstützung. Und zeitgleich, wenn ihr nicht über Patreon unterstützen wollt, könnt ihr uns jederzeit eine Spende bei PayPal da lassen. Das Abonnement ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Und wir wollen heute ein paar Themenschwerpunkte setzen. Ein Thema liegt, wie so schön gesagt, auf der Straße diese Woche, die Trennung von Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz, die vor 4-5 Tagen Anfang der Woche, ja, ich weiß gar nicht, ob überraschend das passende Wort ist, für die Öffentlichkeit vielleicht überraschend, für den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so überraschend, bekannt wurde. Wir wollen sprechen über das Battle of Sexes 2.0 am 28. Dezember zwischen Arina Sabalenka und Nick Kyrgios in Dubai, und noch 1-2 kleinere Themen. Wir hatten ja eben auch schon ein bisschen Smalltalk, Wally. Wir hatten die letzten 2 Wochen so gut wie keinen privaten Kontakt. Es war bei uns beiden brutal viel los. Was waren denn deine 1-2 Highlights der letzten 2 Wochen? Oder wenn du keine Highlights hast, dann hau einfach raus.
Meine Fotosammlung durchgehe, und wenn du bei deinem Handy ja die Fotos anschaust, siehst du ja immer, an welchem Tag das passiert ist. Und ich war sehr viel unterwegs, und es waren wirklich so viele schöne Erlebnisse und Tage und Sachen, für die ich dankbar bin, dabei, dass ich mir das immer ganz gerne mal vor Augen führe, dass viele Sachen, die ich dann in der Camera Roll sehe, halt erst 3-4 Wochen her sind, und was teilweise alles in einer Woche passiert, und dass ich von jedem Tag oder jedem zweiten Tag Bilder habe, wo ich was festhalten wollte. Und deswegen, ja, wir hatten gesprochen, als ich mit der Liga in Frankreich beschäftigt war, und danach war ich im Urlaub, der sehr, sehr schön war, und habe einfach sehr, sehr viele schöne Tage in den Bergen genossen, und würde das jetzt eigentlich als das Highlight natürlich rausstellen, weil die Trainingsarbeit, die hat man auch das ganze Jahr über. Aber grundsätzlich gibt es jetzt nicht die eine Sache, die ich jetzt da nennen könnte. Ich hatte einfach eine gute Zeit die letzten 3 Wochen. Die waren ja auch sehr anstrengend, weil ich, wie gesagt, sehr viel unterwegs war, wir auch ein bisschen Probleme hatten, einen passenden Termin zu finden. Aber durchweg positiv, keine Turnierwettkämpfe zu haben, Stress auf eine andere Art und Weise, wenn man Training und Termine, Freizeittermine wahrnehmen möchte, ist einfach auch sehr, sehr angenehme Situation. Und jetzt merkt man schon so langsam, kurz vor Weihnachten, dass die Trainingseinheiten dann doch wieder Turnier- und Match-näher werden und alle so ein bisschen in den Startlöchern stehen, sich die Gespräche auch schon wieder darum drehen, wo die Spieler das Jahr anfangen, wie der Januar aussieht. Und ja, es geht jetzt schon wieder Richtung Spielertunnel, sage ich mal.
Mhm. Ich habe ja die HörerInnen-Fragen angesprochen. Ich werde die heute mal an der jeweils passenden Stelle auch reinsneaken. Und die Petra als langjährige Unterstützerin von uns hat ganz klassisch gefragt, Wolli, wie deine Offseason jetzt aussieht und die Turnierplanung für die ersten Wochen in 2026. Und dasselbe hat sie auch mich gefragt. Fang du mal an.
Ja, also ich habe jetzt halt noch bis Anfang Januar die letzten Trainingstage, wo man dann über die Feiertage immer ein bisschen schauen muss, wie man das Ganze dann organisiert. Aber dann stehen für mich schon die ersten Challenger-Turniere in UK an, also in Nottingham und Glasgow. Das sind, glaube ich, die ersten beiden Wochen, die fest sind. Und danach kommt es auch schon wieder ein bisschen darauf an, wie die Meldelisten sind, wo ich reinkomme. Aber ich werde wahrscheinlich in Europa bleiben. Das Weiteste wäre so Ägypten. Aber ich werde jetzt nicht nach Asien oder Amerika reisen am Anfang des Jahres, einfach um ein bisschen Körner zu sparen und vielleicht die langen Trips erst gegen Mitte des Jahres oder Richtung März, April zu machen, um nicht einfach schon so viele lange Reisen direkt am Anfang zu machen und ja den Körper dann zu stressen, wenn man auch in Europa spielen kann.
Was mich mal interessieren würde, wie viele tennisfreie Tage hast du dir selbst gegönnt?
Es waren jetzt relativ viele sogar, muss ich sagen, weil ich auch einen athletischen Schwerpunkt gesetzt habe und an tennisfreien Tagen ich einfach sehr konzentriert und sehr intensiv an dem Fitness-Part arbeiten konnte. Und ich würde schon sagen, dass ich 15 tennisfreie Tage hatte, würde ich sagen.
Das ist für Profi-Tennis ein ordentlicher Wert, definitiv.
Ja, vielleicht, also zwischen 12 und 15, ich müsste nochmal nachschauen, aber in dem Dreh bewegen wir uns. Also ich habe mehr tennisfreie Tage gehabt im Dezember, als dass ich bislang Tennis gespielt habe, aber jetzt bis Anfang Januar werde ich sehr viele Tennistage haben dann schon.
Du bist doch auch nochmal weggefahren, nur für einen athletischen Schwerpunkt, ne, die letzten Tage.
Ja, genau. Also für mich war es ein athletischer Schwerpunkt, für die Family war es ein verlängertes Wochenende. Aber da ich da dann zum Beispiel gezwungenermaßen kein Tennis spielen konnte, habe ich halt gesagt, okay, die 4-5 Tage mache ich dann komplett Athletik, weil ich gehe dann nicht vorbelastet in die Athletikeinheiten und ja, war jetzt dann vorgestern das erste Mal wieder auf dem Platz und habe mich direkt ganz anders gefühlt als vorher. Einfach weil ich ja gute Intervalleinheiten und sowas machen konnte, Krafteinheiten, das brauche ich einfach für mein Körpergefühl und dann brauche ich auch nicht stundenlang Tennis spielen, sondern mein Tennis wird besser, wenn ich mich körperlich auch besser fühle.
Verstehe ich. Petra, vielen Dank für deine Frage. Ich beantworte es natürlich sehr gerne auch wenn ich nicht vorhabe, die Weltrangliste hoch zu klettern. Zum Glück für alle Tennisprofis natürlich. Die Selbstständigkeit hat die letzten 2-3 Wochen mal wieder gezeigt, was Selbstständigkeit bedeutet. Ich hatte einen ganz großen fixen Auftrag für Februar und mit fix meine ich auch kommunikativ fix. Aber so fix war er dann doch nicht, weil er jetzt schon wieder mehr als am Wackeln ist oder eigentlich auf einmal plötzlich eine ganz unerwartete Absage kam mitten am Hintertürchen. Und durch diesen großen Auftrag im Februar hatte ich mich gegen Australien im Januar entschieden, weil das zeitlich, erstens ist so ein Grand Slam ja sehr intensiv, nicht nur als Sportler, sondern auch als Journalist, weil man ja da nicht ausscheiden kann. Das heißt, man hat fix die 2 Wochen mit Vorbereitung, mit jedem Tag Belastung, plus andere Ende der Welt und wieder zurückreisen. Das wäre alles sehr knapp geworden und ich weiß ja aus mehr als 15 Grand Slam Turnieren, wie leer der Akku ist nach so einem Grand Slam Turnier, wenn man es richtig angeht. Das habe ich mir nicht zugetraut und nicht Australien gebucht. Und jetzt, wo der andere Auftrag so gut wie weg ist, ist Australien A, schon sehr, sehr teuer und eigentlich finanziell und so spontan auch mit Auftraggebern, denen ich schon abgesagt hatte, nicht mehr so machbar. Plus es gibt noch dieses Hintertürchen und ich sitze so ein bisschen im übertragenen Sinne auf gepackten Koffern und warte auf verlässliche Nachrichten. Und ich habe sowohl dieses große Projekt noch nicht ganz aufgegeben, als auch Australien noch im Hinterkopf. Ich habe mir zumindest mal ein Visum besorgt, dass ich hinreisen könnte. Und tatsächlich überlege ich vielleicht zum ersten Mal, sowas zu machen wie nur die zweite Woche hinzufliegen, wenn Alexander Zverev auch noch im Wettbewerb ist. Natürlich kann es dann halt auch passieren, ne, Wolli, das wäre natürlich auch, ja, aber sowas muss man dann in Kauf nehmen. Angenommen, der gewinnt die dritte Runde oder das Achtelfinale und ich entscheide mich dann dahin zu fliegen, dann dauert es ja so lange, dass ich da ankomme und dann steht schon die nächste Runde direkt an und dann bin ich vielleicht 4 Stunden auf australischem Boden und er verliert dann das Viertelfinale und als deutscher Journalist hast du dann kaum mehr Aufträge. Aber dann würde ich natürlich trotzdem bis zumindest Turnierende bleiben oder so. Das sind so ein bisschen die Gedankengänge, die sich daraus ergeben. Das ZDF war, ich habe ein sehr schönes Feedback bekommen von Bologna, was mir ja auch sehr wichtig war und das hat, da habe ich euch auch ein bisschen mitgenommen, dass ich da durchaus ein bisschen nervös war und dass ich in Zukunft, dass in Zukunft die Absicht besteht, mich bei Tennisturnieren, besonders bei Grand Slam Turnieren auch zu buchen. Das hat mich sehr, sehr gefreut und gute Energie gegeben, aber ihr seht und so wie immer als Stammhörerin, es ist ein ständiges Auf und Ab. Aber was ich voll gut gelernt habe, man muss auch mal sagen, dass man da stolz drauf sein kann, ist mit diesen Höhen und Tiefen umzugehen. Also ich schwebe nicht mehr bei so Höhen, wie jetzt, wenn das ZDF mir ein gutes Feedback gibt. Und wenn so eine negative Nachricht kommt, falle ich nicht mehr so komplett auseinander. Auch wenn es mir dieses Mal schwer gefallen ist und ich einen Tag gebraucht habe. Das war auch unser einziger persönlicher Kontakt, weil so 5, 6 Leuten, die mir wichtig sind oder du ja auch dann im beruflichen Kontext wichtig sind, da musste kurz mal der Frust raus. Aber danach habe ich mich wieder gut gefangen. Ja, also das so ein bisschen zu meiner Turnierplanung. Und ansonsten bin ich hier familiär eingespannt. Ihr wisst das, auch noch in der Pflege der Großmutter. Und jetzt vor Weihnachten will man sich ja möglichst sich und der Familie eine schöne Zeit geben. Wolli, wir müssen einmal, bevor wir mit unseren beiden großen Themen anfangen, den hinter mir hier huldigen, Stan the Man Wawrinka, der ja gestern auf Instagram bekannt gegeben hat, dass 2026 sein letztes Jahr auf der Tour sein wird. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Bekanntgaben des Rücktritts. Manche sagen ja auch, sie machen das extra nicht so, wie er es jetzt gemacht hat, damit sie nicht bei jedem Turnier so mit überhäuft werden mit Empathie und mit, keine Ahnung, extra Feiereien und Standing Ovations, aber er hat sich dafür entschieden und ist natürlich auch für mich als jemand, der ihn feiert oder die einhändige Rückhand feiert, auch eine krasse Nachricht gewesen. Und passend dazu kam an dich, Wolli, auch noch eine Hörerfrage von Lukas zum Thema Wawrinka und einhändige Rückhand. Aus Wollys Sicht, hast du schon mal gegen sehr starke Einhänder gespielt und ist die Taktik, die Rückhand bei einhändigen Spielern zu attackieren, überholt oder wie geht man als Profi an ein Match gegen so einen Gegner ran? Spielt das vielleicht auch gar keine so große Rolle mehr, ob ein- oder beidhändig? Und hast du mal versucht, eine einhändige Rückhand zu spielen und wie steht das mit Jannik? Gut, mich lassen wir jetzt mal raus. Im Amateurtennis.
Ja, du spielst ja eh nur beidhändig an der Tischtennisplatte.
Ja. Du hast meine einhändige gesehen, die war überragend in Hamburg.
Ja, gegen mich hat es auf jeden Fall gereicht. Aber als starken Einhänder, ich habe gegen einen Patchy Perica gespielt. da war die Devise, jeden Ball irgendwie auf die Rückhand schuppen. Ja, ansonsten, ich glaube, man analysiert einen Spieler erstmal eher ganzheitlich und ob die Rückhand einhändig oder beidhändig ist, kommt dann erst im zweiten Schritt. Sehr geil, dass du dir hier einen Rasenball ballerst um 8.30 Uhr. Das ist sensationell. Wir machen jetzt hier keine Werbung, aber es gab ein Getränk, was den Jannik gleich oben aus dem Bildschirm fliegen lässt. Aber ist okay. Also ich werde später einen Kaffee trinken. Aber ja, alle, die
geil,
bei
ich hab,
YouTube
Leute,
mitkommen.
ich habe Wally zum ersten Mal richtig außer Fassung gebracht. Da kommt er gerade gar nicht drauf klar.
Ja, ich, es ist, wie soll ich sagen, das wirbelt Emotionen auf, wenn ich das sehe. Aber okay. Und im zweiten Schritt analysiert man erst, ob der Gegner jetzt eine einhändige, beidhändige hat, und wie jetzt wirklich die Schläge sind. Und natürlich ist dann die Devise bei einem Einhänder, dass es gut ist, den zweiten Aufschlag Körperrückhand zu servieren, dass man den zweiten Aufschlag mit Kick in die Rückhand servieren kann, und halt auch ihm hohe Treffpunkte versucht, aus der Rallye zu geben. Das ist dann auch wieder bedingt durch den Belag. Da muss man schauen, auf welchem Belag, mit welchen Bällen ist das möglich. Und genau, deswegen ist es nicht das allererste, worauf man schaut, auch wenn es mit das erste ist, was einem auffällt, wenn man einen Spieler sieht, dass er die Rückhand einhändig spielt. Und ich habe, als ich Ende 2022 meine Handgelenksverletzung links hatte,
stimmt, ja,
habe ich 3 Monate knapp einhändig gespielt und trainiert. Und es fiel mir eigentlich relativ leicht. Ich habe meinen Slice in der Zeit extrem verbessert und habe mich eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt mit der Einhändigen. Deswegen, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe schon mal einhändig gespielt. Für einen aktiven Beidhänder sogar verletzungsbedingt sehr, sehr lange. Und ja, ich habe auch schon eine gewisse Faszination für diesen Schlag auf jeden Fall.
Sehe hier hinten, muss ich nicht mehr hinzufügen. Ich ja auch, bei mir war es ja historisch bedingt so, aufgrund meiner Behinderung an der rechten Hand, als ich früher Tennis gespielt habe, habe ich im Tennisverein ganz normal die Rückhand auch nur einhändig gelernt, und auf das Profitennis bezogen. Die Wertschätzung, ihr wisst das über die Jahre hier im Podcast und in meinen Texten, ist definitiv da. Wir haben, als ich gestern auf Instagram gepostet habe, dass wir heute die Folge machen mit deinem Trainingsfoto, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen. Wir haben übrigens auch ganz viele von euch richtig süß. Ihr habt uns geschickt, wie viel ihr unseren Podcast hört, ein Dutzend Mal auch als Top-Podcast geschickt bekommen. Hast du auch privat ein paar geschickt bekommen? Ich habe sogar 3, 4 Screenshots geschickt bekommen. Ihr habt uns sogar auch verlinkt, aber da wir nicht die ganze Zeit online waren, jetzt in den letzten 2 Wochen, haben wir es auch nicht geteilt. Aber an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und ihr wisst gar, also ich spreche jetzt mal nur für dich, aber für mich.
Ja, nur für mich bitte, wie immer.
Ich spreche jetzt mal nur für Wally. Aber wenn man mal irgendwann so ein Projekt gegründet hat und so, egal wie klein das startet und egal wie mittelgroß oder groß es irgendwann mal wird, das ist immer wieder so ein besonderes Gefühl zu sehen, wenn jemand Fremdes dieses Produkt so wertschätzt in so einer Form. Das wird sich, glaube ich, und hoffentlich bei mir auch nie ändern, egal ob wir 1.000, 2.000 oder 10.000 Hörer haben oder so. Das ist wirklich eins der schönsten Gefühle, die man so haben kann in der Selbstständigkeit. Deswegen vielen Dank. Aber eine der Nachrichten, die kam auf dein Trainingsfoto von Michi, der hier auch unterstützt, auch bei Patreon, hat geschrieben, juhu, endlich. Also nicht, dass Wally endlich fleißig trainiert, sondern dass die neue Folge endlich kommt. Also noch zu deinem Trainingseifer. Ja. Genau. Wir werden 2026 beobachten, wie sich Stan Wawrinka auf seinem letzten Turnier, auf seinem letzten Jahr schlägt. Hoffentlich nicht nur bei Challengern. Die Ankündigung ist vielleicht auch aus sportpolitischen Gründen natürlich richtig, weil er dann wahrscheinlich bei sehr vielen Turnieren eher mal eine Wildcard bekommt. Mit dem Wissen, wobei eigentlich ein dreimaliger Grand Slam Sieger, da haben wir hier auch schon mal drüber diskutiert, sowieso eigentlich immer eine bekommen sollte oder auch nicht, je nachdem wie das Niveau passt, aber bei ihm ist es ja meistens so, dass er in 1, 2 Matches noch den Tank voll hat und richtig schönes Tennis spielt und dann bei Back-to-Back-to-Back spielen merkt man dann wird es irgendwann schwer, ne, Wally, aber genau, das noch dazu. Ich würde sagen, wir kommen mal zum größten Thema dieser Woche. Das haben wir vom Timing her sehr gut gemacht, dass wir unsere Folge auf Samstag gelegt haben, Wolli, weil vor 3-4 Tagen ist die Trennung von Ferrero und Alcaraz bekannt geworden und alle tappten so ein bisschen im Dunkeln und seitdem ist schon relativ viel öffentlich geworden. Ich hatte Zeit, mit Leuten zu reden aus der Journalistenbubble. Du hast auch gesprochen mit ein paar Leuten. Und jetzt nach 3-4 Tagen können wir euch eigentlich ziemlich verlässlich die Gründe oder zumindest uns annähern an die Gründe dieser Trennung und mit euch darüber reden und euch informieren. Und wie so viele, die in den ersten 24 Stunden so direkt eine Reaction rausgehaut haben, vielleicht ein bisschen mehr mit Argumenten und mit ein bisschen mehr Inhaltpunkten. Genau. Zunächst mal, als das öffentlich wurde und du das erfahren hast, was war dein erster Gedankengang?
Natürlich hat es mich überrascht, aber in einer Welt, finde ich, wo wir so überladen werden mit krassen Neuigkeiten, war es dann auch so, okay, ja, stimmt, interessant, krass, okay, passt. Mhm. Ich finde, die letzten Monate und auch die Alcaraz-Doku, für alle, die sie gesehen haben, hat auch gezeigt, dass es da gewisse Spannungen schon länger gab oder Diskussionsbedarf, der jetzt nicht erst in diesem November oder Dezember aufgekommen ist. Und deswegen war es für mich schon so, dass dieses Band wie so ein Faden in der Mitte schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, angeribbelt war und immer dünner wurde. Ich habe da jetzt nicht diese Verbindung gespürt, die unzertrennbar und ohne Risse war. Und deswegen hat mich das nicht in voller Gänze überrascht, sondern überrascht hat mich einfach so ein bisschen dann doch die vermeintliche Ansatzlosigkeit, weil Alcaraz Ferrero in den letzten Wochen nicht das präsente Thema war und diese Nachricht dann fast wie aus dem Nichts kam. Ich habe es auf Instagram gesehen, beim Kalitos. Und
beim Kalitos, mein Buddy.
Ganz genau.
Du bist auch immer nach einem Grand Slam Sieg, bist du mal eingeflogen auf Ibiza und feierst mit ihm, gell?
Ja, ich organisiere das Ganze.
Also du bist halt ja. Das ist dein dritter Bundesliga-Job, deine dritte Nebeneinnahme.
Richtig. Und bin gespannt, was du jetzt mir und uns dazu vorträgst über die Gründe, weil ja, ich habe natürlich auch eine These dazu.
Voll. Es wird kein monologer Vortrag. Wir werden das zusammen machen. Es gibt
auch Manno.
Auch Manno. Ich wollte gerade sagen, vielleicht bist du auch der Grund für die Trennung, weil ein Grund war auf jeden Fall der Vertrag und das Finanzielle. Wenn du immer die Partys auf Ibiza organisierst, vielleicht hast du deine Percentage erhöht und dann muss bei anderen Percentages gespart werden. Und das kann auch sein. Ja. Nee, also es ist so, dass ich eigentlich mich dafür rühme, ein gutes journalistisches Gespür zu haben für die Größe einer Nachricht. Und es war exakt so wie bei dir auch, dass ich das gesehen habe. Ich kriege ja auch die Push-Meldung. Also ich habe von den wichtigen Sportlern die Push-Meldung auf Instagram an, auf Twitter und von den Journalisten, denen ich vertraue, wo ich weiß, die haben eine gewisse Reputation, habe ich zum Beispiel auf X auch die Push-Meldung an. Und bei so Meldungen von der Größenordnung, ne, kommt es ja dann im Sekunden- und Minutentakt. Dann gibt jeder seinen Senf dazu oder verkündet das für seine Follower. Und ich habe das gesehen und dann weggewischt und auch dann habe ich eine Insta-Story ja bei uns gemacht, zumindest, weil ich es schon irgendwie auch wichtig fand, wenn einer der zwei größten Spieler seinen langjährigen Trainer, das muss man ja auch sagen, mal einfach historisch einzuordnen, ja. Ferrero hat Alcaraz als 15-Jährigen übernommen. Da war schon klar, dass das ein absolutes Ausnahmetalent ist. Aber du kannst ja ein absolutes Ausnahmetalent sein. Mit 14, 15 gibt es trotzdem ja keine Garantie, dass du Profi wirst und vor allem nicht Profi wirst in dem Sektor, in dem es dann Alcaraz geworden ist. Natürlich sind die Wahrscheinlichkeiten vielleicht etwas größer, aber es steht ja trotzdem noch jahrelange harte Arbeit bevor und eine schlimme Verletzung oder ein schlechter Kopf oder familiäre Ursachen oder und. Du könntest jetzt als Tennisprofi noch 5 andere Punkte aufzählen, können ja so eine Profikarriere verhindern. Deswegen war es ja schon auch ein großer Schritt für Ferrero, das so zu übernehmen. Wohlwissend, also er hat da auf sich selbst, glaube ich, auch gesetzt und auf das Talent von Alcaraz, und es hat sich ja komplett ausgezahlt. Das mal vorneweg, eines der Erfolgsgeschichten, Coaching-Spielergeschichten im Profi-Tennis der letzten Jahrzehnte von klein auf. Und man hat das ja oft, dass sich Spieler im Profi-Tennis dann irgendwann von ihrem ersten großen Erfolgscoach emanzipieren. Gibt es in den Epochen immer und immer wieder. Becker hat das gemacht von seinem ersten großen Trainer zum Beispiel. Nadal hat das von Onkel Toni irgendwann gemacht, trotz der großen Erfolge, für die Weiterentwicklung. Hier war es jetzt tatsächlich so, das kann man nach 3-4 Tagen sagen. Also erstmal, was mein journalistisches Gespür angeht, Wolli. Ich habe nicht gedacht, dass die Nachricht dann doch so groß ist, wie sie ist. Also in Spanien, ich habe jetzt mit 2 Kollegen von der Marca und von der El Pais. Marca ist eine reine Sportzeitung. El Pais ist mit die größte Tageszeitung in Spanien aus Madrid gesprochen. Die Tenniskollegen, die ich auch von den Slams immer kenne, die sagen, die Nachricht war in den letzten Tagen auf Augenhöhe mit der Krise von Real Madrid. Ja, also das ist ja schon mal eine Ansage, ne? Also Alcaraz hat eine Größenordnung in Spanien erreicht mit, wie viel hat der, 5 oder 6 Slams? Die schon, ja, Mini-Nadal-Züge angenommen hat, und das hat Wellen geschlagen, und so ziemlich jede Zeitung, jeder Podcast hat sich darüber geäußert. Das hat mich erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ja, okay, aber so groß ist es ja jetzt doch nicht, aber doch, es ist groß. Und was mich überrascht hat, als Alexander Zverev Chefkritiker, der ja auch kommunikativ manchmal bei so Sachen vielleicht nicht alles professionell richtig gemacht hat, sieht man jetzt auch mal bei der Größenordnung, Wally, von einem Spieler von Carlos Alcaraz, dass man die Kontrolle über die eigene Kommunikation doch nicht immer hat, egal wie gut man das vorbereitet oder so, weil natürlich kam da jetzt ein Statement raus. Ich weiß gar nicht, ob du das gelesen hast. Du hast ja gesagt, du hast über Instagram gelesen, richtig, ne? Das Statement von Alcaraz. Und man muss bei so einem Statement, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das als Tennisfans ohne journalistischen und Profi-Hintergrund auch macht, zwischen den Zeilen lesen. Und ich als Journalist, ich lese das Statement 2-mal, einmal runter für den Inhalt und dann einmal noch, was sagt das eigentlich aus? Ja, weil wenn sich 2 Parteien trennen, dann geht es ja auch immer um Deutungshoheit. Und der wichtigste Satz in dem, oder die 2 wichtigsten Sätze in diesem Statement waren ganz am Ende vom Trainer, der zitiert wurde, dass er gerne hätte weitergemacht. Und Alcaraz wurde mit den Worten zitiert, dass er die Trennung angeht mit dem Herzen und mit den Gefühlen, dass er alles gegeben hat in dieser Zusammenarbeit und dass alles praktisch, was möglich war, möglich gemacht wurde. Das sind jetzt meine eigenen Worte. Das heißt, du hast den Spieler, der sagt, bis hierhin und nicht weiter, und wir haben eigentlich alles gegeben. Und der Trainer, der in dem Statement unten deutlich macht, dass er zusammen rausgegeben wurde, aber über die Kanäle von Alcaraz, die ja Millionen Reichweite haben, dass er gerne weitergemacht hätte. Und das bedeutet ja, im Hintergrund gab es Verhandlungen über das Statement auch, ne? Bei einer Trennung gibt es ja auch Verhandlungen darüber, was kommt dann in die Mitteilung rein und was nicht. Und da gibt es ja schon mal eine Diskrepanz. Und das hat mich hellhörig gemacht. Ist dir sowas eigentlich auch aufgefallen? Oder fällt dir sowas generell auf?
Ja, grundsätzlich würde ich sagen schon. Also wie ein Statement geschrieben ist. Bin jetzt wahrscheinlich nicht so tief drin wie du. Und hab da jetzt nicht so die Expertise, das dann so krass rauszulesen. Aber natürlich, wenn ich ein Statement lese, versuche ich schon, den Ton, der damit einhergeht, halt irgendwie mitzubekommen. Das ist ja klar.
Wir haben mal 4 Punkte vorbereitet. 4 Gründe für die Trennung und den Zeitpunkt der Zusammenarbeit. Und in den letzten 3-4 Tagen ist, wie gesagt, viel rausgekommen, und Alcaraz hat nicht mehr die Deutungshoheit über diese Trennung. Punkt 1, was übereinstimmenden Medienberichten Und auch ich kann das bestätigen anhand der Gespräche mit den spanischen Journalisten. Die Medien, die darüber, die Qualitätsmedien, die darüber berichtet haben, die berufen sich alle auf Quellen aus dem Umfeld, teilweise sogar aus beiden Umfeldern. Also man könnte jetzt ja sagen, okay, wenn das alles nur von Ferrer kommt, von Ferrero kommt, dann ist da eine Agenda. Und wenn das alles nur von Alcaraz kommt, dann ist da auch eine Agenda. Aber die haben Quellen in beiden Lagern und da wird natürlich um Deutungshoheit gekämpft. Aber ich trage jetzt mal nur das vor, was wir verlässlich sagen können. Punkt eins ist, dass der Vertrag der oder einer der Hauptgründe ist. Also über dem Vertrag hinaus ist, dass das Verhältnis von Alcaraz Vater und Ferrero angespannt war, die letzten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre schon. Da gab es immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten, unter anderem ein großer Punkt soll gewesen sein 2023, also schon gefühlt in einer anderen Dekade, dass Ferrero mal nicht mit auf die Südamerika-Reise wollte 2023 und nur seinen Co-Trainer dahin geschickt hat. Das soll dem Vater gar nicht gefallen haben und diese Spannungen, die es damals gab, die sind bis heute nicht abgeebbt und da ist was zurückgeblieben sozusagen. Das ist ein Tenor aus den Medien, die darüber berichtet haben. Aber der wichtigste Punkt ist der Vertrag. Der Vertrag von Ferrero hat sich jedes Jahr um ein Jahr verlängert, da gab es nie Probleme. Jetzt war es so, dass die Alcaraz-Seite den Vertrag bzw. die Vertragverlängerung verlegt hat und immer wieder nach hinten geschoben hat. Das war sehr, sehr ungewöhnlich für diese sehr, sehr innige Beziehung. Und der ist Ende November ausgelaufen und unter anderem Clay, Sebastian Fest ist ein sehr geschätzter Kollege, der aus dem südamerikanischen Bereich kommt, aber auch im spanischen Bereich und bei den Agenten von den Topspielern sehr, sehr gut verknüpft ist, hat auf clay.com geschrieben und das ist auch das, was ich gehört habe von meinen spanischen Kollegen, dass der Vertrag Ende November ausgelaufen ist und dass die Alcaraz-Seite bis zum 13. Dezember, also heute vor einer Woche, gewartet hat, um Carlos Ferrero den neuen Vertrag zu präsentieren und ihm gleichzeitig eine Deadline gesetzt hat von nur 2 Tagen. Also sie haben ihm den neuen Vertrag überarbeitet mit neuen Details am 13. Dezember geschickt und er musste das bis zum 15. Dezember als Deadline beantworten bzw. akzeptieren. Und Ferrero hat den so nicht akzeptiert und hat einen Gegenentwurf geschickt und der wurde wiederum von der Alcaraz-Seite nicht akzeptiert und man konnte sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Hauptgrund soll, wie so oft, das liebe Geld gewesen sein. Das kann ich auch bestätigen. Nicht, wie die ersten Medienberichte gelautet haben, dass es um das Grundgehalt ging. Was ich jetzt gehört habe und was wohl näher an der Wahrheit dran sein soll, und ein spanischer Podcast hat es auch nahegelegt, dass es um die Prozentzahl geht von dem Preisgeld von Alcaraz, was der Trainer Ferrero verdient. Das kannst du vielleicht mal einordnen, Wally, weil das vielleicht dem einen oder anderen nicht so bewusst ist. Also so ein Profispieler hat ja ein größeres, also ein Top-Spieler aus dem Top-Top-Bereich hat ja ein größeres permanentes Team wie du, als du, das mitreißt und die haben ja Verträge, die kriegen alles bezahlt und die haben auch wahrscheinlich auch ein Grundgerüst, ein Grundgehalt, was die monatlich haben und darüber hinaus gibt es nochmal eine Klausel mit einem individuellen Prozentsatz des Preisgeldes des Spielers. Und das soll bei Ferrero sehr hoch gewesen sein, diese Klausel, dieser Prozentsatz, weil die noch aus der Anfangszeit von Alcaraz' Karriere rückdatiert ist. Ich habe ja gesagt, die arbeiten zusammen seit er 15 war und am Anfang verdienst du natürlich nicht so viel Preisgeld, deswegen war die Prozentzahl relativ hoch, damit sein Grundgehalt angemessen ist an einem ehemaligen Grand Slam Champion und Profitrainer. Und diese Percentage soll bis heute nie verändert worden sein und die war der Alcaraz seit jetzt viel zu hoch, weil was hat Alcaraz jetzt verdient alleine an Preisgeld letztes Jahr? Ich habe das nicht vorliegen, aber zweistelliger Millionenbereich, ne? Und wenn da die Percentage sehr hoch ist, dann ist das ja schon mal ein großer Batzen. Und das soll ein Punkt gewesen sein von der Alcaraz-Seite. Und immer wenn ich Alcaraz-Seite sage, ne, dann weiß man nicht, ob Alcaraz selbst gesagt hat, der hat zu viel von meinem Preisgeld, oder ob der Vater und der spanische Top-Agent und so weiter, die Finanz natürlich haben, da die Haupttriebfeder sind. Aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen und auch zu dieser Percentage, wie das so gang und gäbe ist im Profitennis, zur Einordnung.
Ja, ich meine, jetzt bei den Zahlen ist es natürlich schon spekulativ, aber ich meine, wenn du jetzt ein Management hast oder so, sag ich mal, sind plus minus 20% und die Zahlen kann sich dann jeder so ein bisschen zusammenreimen, weil wenn das Percentage vom Ferrero noch aus der Anfangszeit geht, da kann es sein, dass es 50% sind, kann sein, dass es 30 sind. Und wenn du da natürlich dann runter willst, vor allen Dingen, wenn du halt so ein hohes Preisgeld hast wie Alcaraz, dann redest du dann vielleicht am Ende über 10-15%, auf die du kommen willst, aber das macht dann natürlich schon was aus. Für mich sind das alles die Punkte, die dann halt dazu geführt haben, dass die Zusammenarbeit nicht weitergeht, aber die sind nur so der Anzünder der Bombe, weil im Endeffekt, und das ist das, was ich auch gehört habe, ging es die ganze Zeit um die Unprofessionalität von Alcaraz. Mhm. Das war immer das Spannungsfeld. Ich möchte mich jetzt nicht ständig auf die Netflix-Doku beziehen, aber da ist das natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil und ein großes Thema. Und jetzt speziell in der Vorbereitung spielt Alcaraz halt Show-Events in Amerika, was seinem Trainer sicherlich auch nicht gefallen hat. Da hat ein Hall-of-Fame-Journalist Steve Flink auch drüber geschrieben, und das vor der Trennung, ein paar Tage vor der Trennung, hat er einen Artikel darüber veröffentlicht. Jetzt trete ich natürlich ins Fettnäpfchen mit dem Zitieren, weil ich weiß nicht genau, wo er das veröffentlicht hat, aber ich habe seinen Namen genannt, und er hat einen Artikel drüber geschrieben, aber ich kannte die Plattform nicht. Deswegen, sieh mir das bitte nach, Yannick, dass ich deinen Journalistenkollegen jetzt nicht perfekt nennen kann. Aber
also richtige Zitierfähigkeit in dem Podcast ist kein Qualitätsmerkmal, ne? Also hier wird nicht richtig zitiert in dem Podcast, ne? Sowieso nicht. Da musst du keine Angst haben. Alles
klar. Ja, aber wie gesagt, der hat es auf jeden Fall geschrieben.
Mich hat auf jeden Fall beleidigt, dass du ihn als Hall of Fame Journalist titulierst und mich hast.
Das stand da.
Und mich hast du noch nicht einmal so genannt.
Bist du da auch, oder was?
Nein, natürlich nicht.
Okay, ja, was heißt natürlich nicht? Keine Ahnung, also ich hätte dich schon da reingestellt.
Ich wusste nicht mal, dass... Achso, danke. Oh, mein Herz. Was eine Weihnachtsnachricht. Danke, Wally. Ich wusste nicht mal, also ich weiß ja, dass es die Hall of Fame gibt seit ein paar Jahren, aber ich wusste nicht, dass da auch... meistens kommen da nur, also ich kenne das aus dem Basketball und American Football, da kommen meistens nur so Broadcast-Hosts rein, weißt du, so TV-Leute, so. Ich wusste nicht, dass da auch... Aber ist völlig wurscht. Zurück zur Thematik.
Ja, und da Ferrero da jetzt nicht dabei ist, so wie ich das mitbekommen habe, und jetzt ja auch abgereist wäre, was ist das für eine Vorbereitung? Mhm. Also wenn du ohne Trainer irgendwie da bist. Und so ein Vertrag, so eine Vertragsverhandlung, die Art und Weise, wie das vorgetragen wird, wie überhaupt dann eine Verhandlung zustande kommt, das ist ja dann das, wo man dann gut und mit einem schlechten Gefühl, richtig schön schlechten Gefühl, dann die Reißleine ziehen kann. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass wenn du als Nummer 1 der Welt und als Trainer, erfolgreicher Trainer, ehemalige Nummer 1 der Welt, unbedingt weiter zusammenarbeiten möchtest und einen Haufen Kohle verdienst, dass du dann keine Lösung findest mit deinem Mentor. Und die Art und Weise ist dann so, dass beide mit verschränkten Armen getrennte Wege gehen können, weil sie auf den Vertrag zeigen können, sagen können, ja, also so brauche ich es nicht, so mache ich es nicht weiter. Aber der eigentliche Kern ist für mich, dass sie nicht auf einen Nenner gekommen sind bei der Trainingseinstellung und der Disziplin.
Also ich kann den...
Und
nee, bitte, du warst noch nicht fertig.
Und in der Folge kann ich jetzt eigentlich eine Hörerfrage einbringen, wo es darum ging, wer gewinnt nächstes Jahr die Grand Slams. Und mit dem aktuellen Team wird Alcaraz in keinem Grand Slam Match gegen Jannik Sinner gewinnen.
Oh, das ist eine Ansage. Das heißt, du...
Bei der eine arbeitet höchst professionell und der andere hat gerade seinen Mentor gehen lassen und macht Urlaub. Und...
Ja, ich erzähl, ich hätte fast was gesagt, aber es geht.
Ja, ich habe gehört, dass der Bruder von Carlos Alcaraz Traveling Coach werden sollte.
Ja, gut.
So, und mit den Möglichkeiten...
Von anderen Spielern hast du es gehört?
Aus Umkreisen, also Tennis-Umfeld. Mhm. Ja. Und mit den Möglichkeiten, mit den finanziellen Ressourcen und mit eigentlich dem Ziel, so top zu sein in seinem Sport, dann, ja, weiß ich nicht, den Bruder als Traveling Coach zu nehmen. Ich meine, es ist jetzt auch nur Mutmaßung, aber ich glaube, dass es bessere Coaches gibt. Vielleicht irre ich mich da.
Sein Barber zum Beispiel.
Ja.
Das als du, also, der, so wie früher beim DFB, wenn du keinen Trainerschein hast, der Trainer ist dann der Cheftrainer, aber der Barber ist dann der auf dem Papier der Bundestrainer, weil er hat die nötigen Lizenzen. Weißt du, was ich meine?
Genau. Und um diese ganze Komplexität halt auch nochmal deutlich zu machen, das, was ich gehört habe, ist, dass der Hauptkonflikt zwischen Molina und Ferrero immer war. Mhm. Und
erklär nochmal, wer Molina ist, bitte, für die Hörer.
Das ist ein Top-Manager, das ist der Agent,
genau.
Der auch eine federführende Rolle in Karriereplanung und Entscheidungsfähigkeit hat. Und deswegen, ja, war ich so gespannt auf diese Diskussion, weil du von deinen Quellen und deiner Sicht so viele Punkte mit reinbringst, die für mich am Anfang gar nicht da waren und am Ende schlussendlich halt nur die Punkte sind, die das Fass dann zum Überlaufen bringen.
Triebfedern. Das ist auch gut nochmal, dass du es eingeordnet hast und das muss man auch so einordnen. Also wir haben hier 4 Punkte vorbereitet, aber also das eine war das Finanzielle, der Vertrag. Das zweite habe ich auch schon gesagt, Ferrero wollte weitermachen. Dritte ist Streit zwischen Vater und Ferrero. Und vierte, und das ist wahrscheinlich der größte Punkt, ist Alcaraz Lebensstil versus Ferreros Disziplin. Und das hast du jetzt ja mehr als angedeutet, dass das das Hauptargument ist. Und wenn man dann eine Seite loswerden will, dann kann man natürlich so agieren wie die Alcaraz-Seite und einen Vertrag vorlegen, der deutlich schlechter ist für den Erfolgstrainer und ihm weniger als 48 Stunden Reaktionszeit geben. Das erhöht natürlich das Eskalationsrisiko, Olli, ne? Klar. So. Und das, so die Hauptgründe sind das, was du vorgetragen hast, und daraus resultieren dann die Aktivitäten der letzten 4-5 Tage, die dann zur Eskalation gefolgt sind. Das für euch nochmal zur Einordnung. Ich kann das, was du gesagt hast, nochmal mit einem journalistischen Input untermalen. Alcaraz Lebensstil versus Ferreros Disziplin. Der frühere brasilianische Tennisspieler Fernando Meligini, der parallel mit Ferrero als Profi gespielt hat und ein guter Freund von ihm ist, hat in einem Interview mit clay.com gesagt, dass Alcaraz My Way, also auf Deutsch übersetzt in der Bedeutung seine Art, das Profi-Tennis anzugehen, der Grund war für die Spannung und dann auch für die mögliche Trennung, genau wie du es ja auch angedeutet hast. Und ich möchte da noch 1-2 Argumente mit euch teilen. Dieser brasilianische Ex-Profi hat geschrieben, dass es um mehr als nur diese Partys von Alcaraz und den Lebensstil geht. Er hat gesagt, es ist mehr als das, lass mich mal nachschauen, dass es dieses My Way ist, das Schedule, es ist, wie viel will ich spielen, wie viel will ich trainieren, wie viel möchte ich an Turnieren teilnehmen. Die Wahrheit ist, das Problem ist, zwischen dem Spieler und dem Trainer war und ist immer das Commitment. Wie viel möchte ich mich committen? Natürlich für einen jungen Spieler Nachtleben, und er nennt es, also er hat es in dem Interview gesagt, logically the nightlife and the booze, also Alkohol, are one of the most important things. But then there's everything else, also da ist dann noch alles andere. How much is the family going to be involved? Also wie weit ist die Familie involviert? Und dieser brasilianische Spieler hat gesagt, Alcaraz family is all in. Und er hat die Frage gestellt, das war wie gesagt noch vor der Trennung, möchte Yuan Key Alcaraz brother to be on the team? Also möchte Ferrero den Bruder wirklich im Team haben? Und deswegen habe ich es auch nochmal vorgetragen, weil du ja diese, was du gehört hast, gesagt hast, dass sogar der Bruder als Travel Coach im Gespräch war. Also da hat sich was zusammengebraut über Jahre und Monate, was öffentlich nicht so, ne, das ist ja, dafür hast du auch einen Top-Manager und ein Top-Team, dass nicht jeder Streit nach außen dringt. Aber wenn es dann zu einer Trennung kommt, in der Größenordnung von so einem Spieler, wird natürlich viel spekuliert, es wird viel geschrieben. Aber ich war sehr überrascht, und da kommen wir jetzt auch mal zur Conclusion, ich war doch sehr überrascht, wie viele stichhaltige Argumente und Details jetzt an die Öffentlichkeit kommen, die auch nachvollziehbar sind. Und das ist alles andere als im Interesse von Alcaraz und seinem Top-Manager, den du ja auch genannt hast. Das ist der kleine, relativ kleine Spanier mit lichten Haar. Den habt ihr bestimmt dann schon mal links oder rechts in einem TV-Interview neben Alcaraz stehen sehen. Ja. Jetzt haben wir euch, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben über Details, Gerüchte, Wahrheiten, Infos. Fakt ist, dass offiziell Alcaraz jetzt auf Trainersuche ist.
Findest du?
Offiziell, ja, das stand ja auch in dem Statement, dass über einen neuen Trainer jetzt die Suche beginnt und dann mit der Zeit involviert, informiert wird.
Okay. Weil ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass der aktuelle Co-Trainer Samuel Lopez halt die Rolle übernimmt und er
macht
keinen
erstmal,
neuen Trainer haben wird.
Macht er auch erstmal interimsmäßig, so wurde es formuliert. Kann natürlich auch sein, so wie es im Fußball auch ist, dass aus einer Interimslösung irgendwann eine Dauerlösung wird. Was ja so ein bisschen so das Narrativ ist, ne? Sinner, der Arbeiter, der Ruhige, der Professionelle, der sich regelmäßig massieren lässt, ich hätte vorhin schon fast eine Spitze gemacht, als du das erwähnt hast, aber ich kann es halt nicht lassen. Das ist das Energy Drink, was ich hier früher morgens
hatte.
Und Alcaraz, der sich nur auf sein Talent verlässt und nur am Feiern ist und trotzdem gut genug ist, der zweitbeste und teilweise auch beste Spieler der Welt zu sein. Das sind ja so ein bisschen die Narrative, die auseinandergehen. Ist natürlich
so. Ja, das könnte eigentlich noch viel weiter gehen. So wie es in der Formel 1 mal so diese Rivalität gab und so diese komplett konträren Charaktere, aber ich finde, so extrem ist Alcaraz wirklich nicht.
Nein, ich wollte auch gerade, deswegen Lass mich noch in den Halbsatz sagen, das ist natürlich total überspitzt und du kannst nicht Nummer 2 oder Nummer 1 der Welt sein und mit 23 schon diese Erfolge gefeiert haben, wenn du nur am Party machen bist und nur am Alkohol trinken bist, aber anhand der Infos, die uns ja alle vorliegen, wenn du halt so ein brutales Jahrhunderttalent bist und du merkst, dass du mit dem Aufwand, den du betreibst, trotzdem Erfolg hast und dann hast du halt so einen Disziplinfanatiker als Trainer, der dir seit du 15 bist im Ohr hängt. Sascha hat ja keine 5 Monate mit Ferrero oder ich nehme dir 5 Monate zurück, ich weiß jetzt nicht in meiner Erinnerung, wie lange es war, aber die haben ja auch nicht lange zusammengehalten. Es ist ja klar, dass das ein ganz ruhiger, kein klassischer Spanier ist, der sehr viel Wert auf Pünktlichkeit, Disziplin, harte Arbeit legt. Wenn du das seit du 15 bist im Ohr hast und die ganzen Erfolge hast und ein Superstar bist und die Frauen liegen dir zu Füßen und du kannst feiern, wie du willst und du wirst nicht dafür bestraft, weil du trotzdem immer die Erfolge hast, ja, dann wird's irgendwann schwer, auch am Boden zu bleiben, ne? Und das Umfeld am Boden zu bleiben und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr spannende Lebensphase und auch eine sehr spannende Phase im Profi-Tennis. Und wenn wir nächstes Jahr um die Zeit reden, wissen wir schon, was passiert ist und ob das überhaupt, also eins kann man ja mal sagen, ja, wenn Alcaraz keinen neuen Trainer holt und er spielt genauso weiter, ja, dann, also, dann würde das ja bedeuten, dass ein Spieler mit dem Talentlevel gar nichts braucht auf dem Niveau, um so gut zu sein. Das würde ja sozusagen das Trainertum, ja, ad absurdum führen. Und das hoffe ich nicht, dass das der Fall ist. Für alle Profitrainer und für die Professionalität im Profitennis müsste ja jetzt eigentlich das Gegenteil eintreten, oder?
Also ich finde, mit seinem aktuellen Team wird er abrutschen auf 2.
Aber nicht tiefer?
Nicht tiefer. Er ist zu gut.
Ja.
Er ist zu gut. Deswegen.
Dann sind wir uns ja einig. Dann sind wir uns da eigentlich
einig. Also wenn er 2 ist, würde es eher das Trainertum bestärken, dass du, weil es wird sich nach oben zeigen, nicht nach unten. Mhm. Er braucht einen guten Trainer. Mhm. Wenn er sich jetzt keinen holt, wie gesagt, sehe ich gegen Sinner da keinen Auftrag im nächsten Jahr. Aber wenn er sich wieder verstärken sollte, und dann bleibt natürlich zu beobachten, welche Rolle der neue Trainer einnimmt und welche Linie er fährt, das ist dann das Zeichen, dass er wieder oben angreifen wird. Aber mit dem aktuellen Team sehe ich das nicht. Das ist seine Komfortzone, die ihm auch zusteht. Vielleicht würde er auch mal ein Jahr nur Top 10, wäre ihm auch recht, und dafür nur 6 Turniere spielen und 4 Monate frei insgesamt. Aber auf Dauer glaube ich, dass es dann schon auch wieder ihn irgendwie kitzeln wird, weil das brauchst du als Top-Athlet. Du willst dich dann mit denen messen, mit denen du dich messen kannst. Und dann wirst du wieder Schalter umlegen. Und das wird eine Phase sein.
Also aufs Profi-Tennis bezogen ist es ja auch wichtig, dass diese Top-Spieler so lange wie möglich spielen und so nicht irgendwie jetzt schon mit 24, 25 ausgebrannt sagen, ich habe die Schnauze voll. Deswegen muss natürlich Alcaraz schon auch sein My Way
im Rahmen. Ist voll blöd, ne, dass die ADP die Preisgelder immer so erhöht. Die Spieler müssen, die Topstars können dann früher aufhören. Die können dann mit Mitte 20 sagen, das reicht jetzt. Müssen wir die Preisgelder runterfahren, dass man wieder 10, 12 gute Jahre braucht.
Mit wie vielen Jahren hat Björn Borg aufgehört, Wally?
Mit 25.
Gar nicht so schlecht, 26.
Ja.
Und hat dann später
ja, ich wusste es mal genau, weil ich die Doku oder seinen Film. Quasi, also so, nee, ist ja nicht seiner, da hat er auch gar nicht.
Borg versus McEnroe, oder?
Genau, da hat er gar nicht mit dran mitgewirkt, ja. Und was ich gehört habe, war auch nicht happy mit dem Bild, was da gezeichnet wurde.
Beide Spieler haben das gesagt, dass da viele Sachen dazu gedichtet wurden, ja.
Genau. Und deswegen, da ist mir das dann in Erinnerung geblieben, dass das sehr, sehr früh war.
Voll.
Trotzdem so eine Legende, in so wenigen Jahren so viel aufgebaut, so viel geschafft, ne?
Definitiv. Hat dann später nochmal ein verheerendes Comeback versucht, noch mit Holzschläger in Monte Carlo, während alle anderen schon die moderneren Schläger gespielt haben. Das ging in die Hose, aber
in die Hose.
Trotzdem Legende. Ja, das Thema abzuschließen, ich habe einen Fiebertraum-Kommentar gelesen gestern, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe und dann gewisse Insta-Posts noch gesehen habe, und dann darüber haben wir auch mal geredet. Dann bin ich in die Kommentar-Section gegangen und da hat ein Fan einfach ganz random geschrieben, hier lest ihr es zuerst. Ferrero zieht sich jetzt ein Jahr komplett zurück und kommt dann als Trainer von Jannik Sinner zurück, wenn Darren Cahill aufhört, und kommt dann als Trainer von Sinner zurück und sitzt in der Box gegen Alcaraz in Grand Slam Finals. Das fand ich einen sehr schönen Kommentar. Jetzt lache ich noch, aber wenn es die Realität ist, lache ich nicht mehr. Dann schreibe ich darüber. Das wäre ein Fiebertraum. Okay. Ja. Also ich hoffe, ihr fühlt euch gut abgeholt bei der Thematik. Da werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten noch weitere Details rauskommen und mal schauen, ob und wen Alcaraz und sein Team da präsentieren. Weil eins ist auch klar, nachdem alles, was jetzt rauskam, Wolli, ne, die Trainer, die in der Größenordnung arbeiten, die sehen das jetzt ja auch, was da alles durchsickert und was da für Argumente ausgetauscht werden. Und die fragen sich dann auch, möchte ich in dem Umfeld arbeiten und macht das Sinn? Weil du kannst natürlich auch eigentlich nur verlieren jetzt als Nachfolger, ne? Von, ja. Also alles, was weniger an Erfolg jetzt kommt, ist ja schon eine Niederlage im Vergleich zu Ferrero. Battle of the Sexes zum Abschluss dieser Folge. Am 28. Dezember spielen Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka ein Match gegeneinander. Kurzer historischer Einschub, aber ihr seid eigentlich alle so gut drauf, dass ihr das sicherlich alle schon wisst. Es gab das, der Name ist deshalb so gewählt, weil es 1973 schon mal das erste Battle of the Sexes gab zwischen Billie Jean King, einer der Hauptgründe, warum es heute die WTA-Tour und Equal Pay auf Grand Slam-Niveau gibt, die er mit 8 anderen Spielern in den 70er Jahren gestreikt hat. Und daraus ist die WTA-Tour entstanden. Das ist die richtige Kurz-Kurz-Kurz-Version, ihr wisst das. Und 1973, da gibt's auch einen Film darüber, hat sie in Houston im Dome vor mehr als 50.000 Zuschauern 6-4, 6-3, 6-3 in Best of 5 gewonnen gegen den ehemaligen Wimbledon-Sieger Bobby Riggs, der in den 50er Jahren Wimbledon gewonnen hatte und dann mit Mitte 50 gegen sie angetreten ist. Und es ging um $100.000, was damals brutal viel ist. Also das ist vergleichbar. $100.000 1973 Preisgeld ist vergleichbar heute mit dem, was beim Six King Slam abgesahnt wird. Das war schon ein Riesenpreisgeld und es waren mehr als 90 Millionen Fernsehzuschauer. Und damals war es so, dass Billie Jean King wirklich gegen alle chauvinistischen Vorurteile gekämpft hat. Ne, ihr müsst euch vorstellen, 1973 waren alle Parameter von Sexismus noch um millionenfaches höher. Und vorher hatte er auch eine andere Spielerin geschlagen und so weiter. Also da stand viel Reputation auf dem Spiel und sie hat gewonnen. Es war ein normales Tennisspiel auf einem normalen Court, Best of 5 gegen einen 53-Jährigen. Jetzt ist es so, Wolli, du kannst gleich mal noch ein bisschen was zu den Details sagen und zu den Spielregeln, aber es ist so, es ist die zweitbeste Spielerin der Welt, zumindest auf dem Papier, vielleicht sogar die beste Spielerin der Welt, aktuell in ihrer Prime gegen einen aktiven Tennisprofi, Nick Kyrgios, der seit 2 Jahren um sein Comeback kämpft und nicht mehr regelmäßig auf der Tour spielt, von dem wir nicht wissen, wie fit er ist, geplagt von Knieverletzungen und Armverletzungen, die in der Offseason spielen, auf einem Court, das veränderte Maße hat.
Genau, und du wolltest jetzt von mir wissen, was ich denke, wer gewinnt?
Ja,
oder habe ich die Frage jetzt überhört?
Nee, das kannst du gleich natürlich auch sagen, aber ich wollte nur, dass du mal kurz vorstellst, was da genau passiert.
Du meinst das Spielformat?
Genau.
Also,
oder habe ich dich auf
die Falsche mitbekommen habe, werden. Die spielen, du hast gerade gesagt, also Sabalenkas Platzhälfte ist ein bisschen kleiner. Mhm. Ich meine, es sind 9%.
Richtig.
9% kleiner. Und die 9% beziehen sich darauf, dass gemessen wurde, dass Frauen sich im Schnitt 9% langsamer bewegen als Männer auf der WTA-Tour im Vergleich zur ATP-Tour. Und deswegen wurde die Platzgröße angepasst. Es wurde sich beschränkt auf nur einen Aufschlag für beide. Mhm. Und es werden gespielt 2 Gewinnsätze, wobei der dritte Satz als Match-Tiebreak ausgespielt wird. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Situation, weil ich wirklich hin und her gerissen bin und mich, ja, wirklich tippen müsste, wer gewinnt. Ich habe keine feste Meinung, weil der Aufschlag weggenommen wird. Sabalenka eine der fittesten Spielerinnen ist, die Vorhand wie Rückhand keine offensichtliche Schwäche hat, das Tempo mitgehen kann und Kyrgios, wie du gesagt hast, aktuell irgendwie ja, im Nebel steht für mich,
Kann ihn ja
weil
gar nicht einordnen, genau.
ich nicht weiß, wie fit er ist, dass er mit seiner Variabilität und mit seinem Gefühl und auch seinem Tempo Sabalenka extrem laufen lassen kann, das ist klar. Die Frage ist, wie gut er sich bewegen kann in langen Ballwechseln, weil du kannst die Punkte eigentlich kaum schnell beenden. Ein Aufschlag ist natürlich ein Nachteil für Kyrgios, aber Sabalenka, wenn sie nur einen zweiten hat, ist jetzt auch nicht gerade ihre Stärke. Aber es wird sich dann halt in den Rallyes entscheiden. Und da jemanden auf einem kleinen Feld oder kleineren Feld so zu dominieren, dass du da durchkommst, das hängt, glaube ich, vor allen Dingen auch mit dem Fitnessstatus zusammen. Und selbst wenn Kyrgios sich schmerzfrei bewegen und spielen kann, ist er jetzt niemand, der über seine Fitness an sich kommt und jemanden ausgrindet. Und deswegen würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall also ein Match-Tiebreak. Das wird, glaube ich, schon von Anfang an feststehen. Das wäre jetzt mal mein Tipp. Und dann glaube ich, dass Sabalenka den gewinnt.
Ja,
Weil
also
Kyrgios wird sich immer so auf seine Fähigkeiten, auf seine Skills verlassen. Der wird nicht heftig dafür trainieren, auch wenn er es körperlich könnte. Und ich glaube, Sabalenka möchte da schon einen Punkt setzen mit diesem Event.
Bruder, Kyrgios hat 2022 bei Wimbledon, als er ins Finale kam, vor jedem Spiel im Warm-up 7 Minuten mit seiner Freundin Bälle gespielt, und seine Freundin ist keine, sein, oder seine jetzige Ex-Freundin,
Ja, aber.
und die ist kein Tennisprofi gewesen. Also,
Ja, und?
ja.
Also er hätte auch 7 Minuten länger noch auf der Couch bleiben können
Ich
vom
sag,
Warm-up. Also
es war, um
das
dich zu
tut.
unterstützen. Ich meinte nur, also der ist jetzt niemand, der sich darauf richtig krass vorbereiten wird. Was ich eher interessant finde, ist, ne, du hast also damals dieses krass historische Match, oder aus der heutigen Sicht krass historische Match, was sportpolitisch und feministisch ganz, ganz wichtig war und im normalen Format entschieden wurde. Und Billie Jean King wurde auch von der BBC, weil das ist auch Teil der Wahrheit, in England, auf der Insel, wird das Spiel am 28. Dezember live von der BBC im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor einem Millionenpublikum übertragen. Da siehst du, dass dieses Geschlechterbattle immer noch so eine große Bedeutung hat und die Leute, ich weiß nicht, ob faszinieren das richtige Wort ist, aber doch beschäftigt. Wir hatten das ja auch mal vor ein paar Monaten hier, wo wir kurz über dieses Fußballspiel geredet haben, vor der Fußball-EM der Frauen, wo das auf Social Media so abgegangen ist, wo rauskam, dass eine Jugendmannschaft, eine männliche Jugendmannschaft vom FC Lausanne die Schweizer Nationalmannschaft 6:1 oder so besiegt hat, und dann sind Videos geleakt worden und ja, chauvinistische Männer haben sich darüber lustig gemacht, ne? Also über die Unterschiede zwischen Frau und Mann, biologischer Natur, müssen wir hier nicht nochmal sprechen. Unser Publikum ist emanzipiert und aufgeklärt genug. Aber dieses ganze Drumherum zieht die Leute ja schon irgendwie an, ne? Und auch die Medien springen ja total darauf an. Also die beiden haben auch einen Media Day gemacht. Die waren in verschiedenen Interviews. BBC promotet das. Billie Jean King hat gesagt, dass sie hofft, dass das ein I hope it's a great match. I want Sabalenka obviously to win. But it's just not the same. The only similarity is that one is a boy and one is a girl. That's it. Und dass natürlich diese ganzen sozialen Probleme, die damals auf dieses Spiel übertragen wurden, sind, heute nicht mehr der Fall ist. Aber trotzdem hat das Spiel ja eine Aussagekraft, wenn es total einseitig in die eine oder andere Richtung ausgehen würde. Sabalenka hat aber auch in einem Interview gesagt, dass sie nicht das Gefühl hat, irgendwas verlieren zu können, sondern dass nur Kyrgios was verlieren kann. Die haben sich natürlich so ein bisschen hochgeschaukelt, wie vor einem Boxkampf. Es war ein bisschen PR getrieben natürlich auch. Das ist auch in Ordnung so. Aber durch die Anpassung, also erstmal, dass es nur einen ersten Aufschlag gibt, Kyrgios als jemand der Top-Aufschläger, das ist schon eine Einschränkung. Das kleinere Feld kann eine Einschränkung sein. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet aus WTA und Sabalenka-Sicht ist, dass Kyrgios ja sehr arrhythmisch spielen kann und aufgrund seiner sehr guten Hände und seines übertriebenen Talents ja so ohne Rhythmus spielen kann. Also der pusht ja manchmal die Rückhand so ohne Spin nur rein mit verschiedenen Längen, der kann die Slice spielen, der kommt dauernd ans Netz, der spielt dauernd Stoppbälle, das wird er auch machen, das wird er penetrieren. Und es wird nicht so sein, dass an der Grundlinie gestanden wird, also jetzt keine Ahnung, stell dir mal vor, Sabalenka spielt gegen, ich will nicht despektierlich sein, aber jetzt gegen Cameron Norrie, da würde sie viel mehr Rhythmus bekommen, aber Norrie würde natürlich auch grinden, also genau das, was du vorhin gesagt hast. Aber ich glaube, dass sie gegen so einen Gegner besser aussehen würde, rein tennistechnisch, der ihr Rhythmus gibt, als so jemand, der ja auch die Männer regelmäßig auf der Tour manchmal aussehen lässt wie Clowns, durch dieses arrhythmische und unberechenbare Tennis. Und eine These von mir ist, dass wenn Kyrgios das macht und es keine Absprachen gibt, was man ja bei so einem Showkampf auch nicht weiß, ob es gewisse Klauseln gibt, also jetzt heute Nacht hat zum Beispiel dieser Joke von einem Boxer, Jake Paul, gegen den ehemaligen Schwergewichtsweltmeister aus England geboxt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Und da gab es ja auch Gerüchte, ob das ein vorhergesehener Kampf ist, also ein gerickter Kampf ist. Und da gibt es gewisse Klauseln, damit sich niemand schwer verletzt und so weiter. Weiß ich nicht, ob sowas auch gibt, dass abgesichert ist, dass es da kein 0-6-0-6 gibt, dass keine Seite schlecht aussieht und so weiter. Aber wenn es diese Absprachen nicht geben sollte, was ich nicht ausschließen kann, dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass Sabalenka gar keinen Schlagrhythmus bekommt von der Grundlinie und das Niveau nicht gut wird. Weil das ist etwas, was ich mir wünsche, völlig unabhängig vom Ausgang. Ich wünsche mir, dass das Niveau gut ist, dass Sabalenka zeigen kann, was für eine tolle Tennisspielerin sie ist und dass Kyrgios Dinge macht und das Ganze zu einem coolen Event wird. Aber die Gefahr sehe ich. Ist das ein berechtigter Punkt oder glaubst du, das ist gar nicht?
Doch, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch versucht zu sagen, dass Kyrgios darüber kommen wird und kommen muss, aber ich glaube, er wird auch das Gespür haben, dass wenn sie damit überhaupt nicht klarkommt, dass er auch einfach dann ein bisschen, ich will nicht sagen zuspielt, aber dass da auf jeden Fall was zustande kommt, dass das ein gutes Event wird.
Kurze Randnotiz, vor einer Woche hat der Tenniskollege der New York Times, also von der Athletic, den Sportteil, hat mir geschrieben, ob ich ihm die Nummer geben könnte von Carsten Brasch. Kennst du den noch? Weißt du, warum das?
Ja, natürlich. Aber die hast du nicht.
Ich hatte einen Mail-Kontakt tatsächlich, den ich ihm weitergegeben habe. Ich weiß auch nicht, ob er ihn jetzt tatsächlich dadurch dann erreichen konnte. Es ging natürlich darum, dass die New York Times über Battle of Sexes berichten möchte. Und Carsten Brasch, gibt es ja die legendäre Geschichte, Ende der 90er. Es soll sich so abgespielt haben, dass Carsten Brasch bei einem amerikanischen Turnier 2 Trainingssätze gegen Serena und Venus Williams gespielt haben soll. Also die haben sie auch gespielt, das ist ein Fakt. Aber um die genauen Details ranken sich Mythen und Details, weil das von keiner Kamera eingefangen worden ist und nur Augenzeugen sozusagen wirklich wissen, was da passiert ist. Aber Carsten Brasch, der deutsche Tennisprofi Ende der 90er Jahre, der für seinen extravaganten Lebensstil auch bekannt war, und nicht so professionellen Lebensstil, also eher so Alcaraz-like, hat die beiden 6-1, 6-2, soll er sie geschlagen haben. Und weiß ich nicht, ob er mit der New York Times darüber gesprochen haben wird und ob da in den nächsten Tagen was kommen wird. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall legendär. Warum ich das nochmal erwähnt habe, Wolli, wenn es, weil darüber wird ja auch immer diskutiert, sind wir uns darüber im Klaren, dass wenn ein Top-50-Spieler gegen eine Top-50-Spielerin ein normales Match machen würde, dass das, wenn beide ernst spielen würden, ein 6-0, 6-0 geben würde aufgrund der physischen und physiologischen Voraussetzung. Das hat auch mal Serena Williams in der Talkshow tatsächlich nahegelegt, dass sie zum Beispiel gegen Andy Murray nicht den Hauch einer Chance haben würde und gar kein Spiel gewinnen würde.
Ja, also kann man sich jetzt drüber streiten, ob das dann kein Spiel ist und ob man das ja in der Deutlichkeit voraussagen kann, weil ein 6-0, 6-0 im Tennis, finde ich, ist kaum planbar und dir darf ja wirklich kaum ein Fehler unterlaufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn beide Athleten in einem Ranking-Bereich sind, dass es dann wahrscheinlich relativ deutlich dann zugunsten des Mannes verläuft. Aber was wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen?
Nee, du hast die Frage von mir beantwortet, dass es sehr deutlich sein
wird. Ach ja, ich war noch so hängen geblieben auf diesem Punkt, dass ich auch gerne mal einen Trainingssatz spielen würde, wo mich die New York Times über 25 Jahre später noch hin anruft.
Das kommt vielleicht noch von deiner Trainingswoche mit Laura Siegemund vor 4 Monaten. Aber du trainierst natürlich nicht nur mit Siegemund, aber du hast natürlich ja auch schon mit Profispielerinnen trainiert und mit Ella Seidel und so weiter. Die technische Qualität und alles ist natürlich so hoch, dass man schon gut zusammen trainieren kann, ne, um das auch nochmal deutlich zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja, und das ist jetzt eine journalistisch überspitzte Frage, aber es interessiert, glaube ich, viele. Auf welches Niveau, glaubst du, müsste man runtergehen im Männertennis, damit die Top-WTA-Frauen gewinnen würden?
Ja, es ist so eine fiese Frage. Danke. Kann ich nicht beantworten.
Willst du nicht beantworten oder kannst du nicht beantworten?
Ja, will ich nicht, weil ich es nicht genau kann.
Okay.
Und jetzt mit irgendwelchen Zahlen um sich zu schmeißen, das hilft nicht. Und da mache ich mich bei niemandem beliebt und ich habe halt einfach keine Grundlage dafür und wird auch nichts gerecht.
Fair. Ich könnte es, glaube ich, auch nicht. Und ich wollte es auch nicht. Und
ich sag mal so, bis zu deinem Niveau muss man nicht runtergehen.
Nee. Und das war jetzt bitte nur eine Beleidigung gegen mich, ne, und nicht gegen die Profi-Tennisspielerin dieser Welt.
Ich glaube, das hat jeder so verstanden.
Ja, definitiv. Und da schließt sich auch der Kreis zu dem, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, dass Wolli natürlich dafür bekannt ist, hier jeden in den Senkel zu stellen und keine Freunde mehr auf der Tour hat. Er hat ja gerade mit der Nicht-Antwort bewiesen, dass er genau weiß, was er sagen kann und was nicht, um respektvoll zu bleiben. Und das zeichnet diesen Podcast ja auch aus. Und kommen wir auch zum Ende dieser Dezember-Folge. Die ganzen Dankesreden haben wir am Anfang ja schon gesagt. Wir freuen uns, oder ich freue mich sehr, dieses Jahr, Wolli, mit dir zusammengearbeitet haben zu dürfen und so viele Leute erreicht haben zu dürfen, und freue mich auf die, so viel können wir ja verraten, auf die Zusammenarbeit in 2026, und wünsche allen da draußen, die Weihnachten feiern, ein schönes, friedliches und gesundes Weihnachtsfest, und für alle, die Weihnachten nicht feiern, eine besinnliche Zeit mit den letzten Jahren im Dezember, und übergebe an Wolli mit den letzten Worten, um noch kurz zu sagen, dass wir gleich noch wenige Minuten auf Patreon in einem extra Teil sprechen, unter anderem über die gerade öffentlich gewordene Trennung von Naomi Osaka und ihrer Agentur Evolve, die auch Folgen hat für Eva Dies.
Ja, ich kann mich dem Gesagten nur anschließen. Möchte mich natürlich bei dir bedanken, Yannick, und auch bei allen Hörern, die nicht nur bei dieser Folge jetzt dabei waren, sondern auch über das gesamte Jahr. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit und freue mich darauf, wenn wir uns dann im neuen Jahr mit frischen Kräften wiederhören. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund, ciao, ciao.